Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Dass es zum Beispiel für Employer Branding irgendwie genutzt wird, das finde ich ja auch so ein Ding, ja. Dann brauchst du schon, was wir hier alles Tolles machen, und es gibt Obstkörbe. Und dann komme ich am ersten Tag in die Organisation und erlebe einfach eine andere Realität. Also darum geht es auch im Buch, zu sagen, Mensch, Führungskräfte, ihr müsst doch mal irgendwie lernen, irgendwie einen anderen Blick auf Dinge zu haben und die Dinge ein bisschen zu differenzieren und zu unserer Ursachenforschung zu machen und zu gucken, was ist dann wirklich die richtige Lösung und nicht so, muss irgendwas in die Wand gehauen werden, da gibt es nur einen Hammer für oder so. Also dieses eindimensionale Denken, das finde ich irgendwie sehr bedenklich so.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie stifte ich zur Selbstwirksamkeit an? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Beraterin Marion King eingeladen. Zur Person. Marion King zählt zu den Pionierinnen der New Work Bewegung. Seit über 20 Jahren arbeitet und lehrt sie zu den Themen Digitalisierung, Zukunft von Arbeit und Transformation. Sie ist Gründerin von Les Enfants Terribles, einer Beratung, Initiative und Community für neue Arbeit. Vom Strive Magazine wurde sie deshalb zu den Top 10 Female Business Influencerinnen gewählt. Als Beraterin, Speakerin und Autorin unterstützt sie Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit, um einen Beitrag für eine gute und verantwortliche Arbeit zu leisten. Heute spreche ich mit ihr über ihr Buch Gute Arbeit, eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit, erschienen im Fahlen Verlag. Unsere Welt verändert sich rasant, unsere Arbeitswelt leider nicht. Marion King findet es ziemlich verrückt, dass unser System Arbeit über 100 Jahre alt ist, ganz offensichtlich niemanden mehr glücklich macht, wir aber trotzdem nichts gegen diese alte Arbeit tun. In ihrem Buch Gute Arbeit ruft sie zum Selberdenken und Selbermachen auf, denn die da oben verändern so schnell nichts. Es ist Zeit für mehr Selbstwirksamkeit. Wir alle, die wir arbeiten, sind die Arbeit. Das bedeutet, wir alle können Arbeit verändern, wenn wir wollen, dass sie besser wird, anstatt weiterhin brav im gewohnten System Arbeit zu verharren. Das bedeutet aber auch, weniger folgsam zu sein und mehr selbstwirksam zu sein. Wie ein neues, ein gutes Arbeiten und Verändern gehen könnte, dafür gibt es in Marion Kings Buch Gute Arbeit jede Menge Ideen und Anregungen, Konzepte und Methoden, ganz konkrete Lösungen, Erfahrungen und Erprobtes aus der Praxis. Und vor allem gibt es in diesem Buch eins, Ermutigung zum Selberdenken und Selbermachen für mehr Selbstwirksamkeit. In Guter Arbeit geht es um die Unsinnigkeit unseres überalterten Arbeitssystems samt seines kruden Menschenbildes und den Maßstäben von Wohlstand. Es ist eine Essenz aus über 20 Jahren Organisationsentwicklungsarbeit und es ist sehr subjektiv. Marion King teilt ihre Erfahrung und ihre Sicht auf Arbeit und appelliert an alle, das eigene Arbeitsleben, die eigene Arbeits- und Lebenszeit nicht weiter damit zu vergeuden, ewig weiter den alten Trott mitzumachen. Sie ruft explizit nicht dazu auf, zu kündigen und zu fliehen, sondern dazu, zu bleiben und Einfluss zu nehmen. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Marion.
Danke, lieber Dani, für die Einladung.
Liebe Marion, ich habe im Intro schon ein, zwei Worte zu dir gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Wie lange haben wir Zeit? Mit zunehmendem Alter merke ich dann immer, dass die Vorstellungsrunden immer länger werden und ausschweifender. Genau, also in der Kürze. Ich komme aus dem Schwarzwald ganz ursprünglich, bin jetzt in Berlin. Habe mal irgendwann BWL studiert, ganz brav. und bin dann in die Kommunikationsindustrie gegangen. Also nachdem ich war erst in der Halbleiterindustrie, auch während des Studiums schon. Habe ich meine ersten schrecklichen Arbeitserfahrungen gemacht. Und dann bin ich in die Kommunikationsbranche, was so nach in der Nachbetrachtung, glaube ich, was mir damals, glaube ich, nicht so bewusst war, aber so in der Nachbetrachtung merke ich, dass das einfach ein Ort war, wo ich Menschen um mich hatte, wo ich das Gefühl hatte, so mit denen kann ich besser. So, war erst Beraterin, Projektmanagerin und habe dann nochmal so eine komplette Wende gemacht, habe mich darauf besinnt, dass ich ja mal Personalwesen mit dem Studium hatte und war dann lange Jahre Head of Human Resources als Personalchefin und bin jetzt seit 2005, 20 Jahre dieses Jahr, selbstständig. Habe angefangen am Anfang ganz viel mit HR-Leuten, Personalerinnen zusammenzuarbeiten, weil ich damals schon, also ist ja jetzt wirklich über 20 Jahre her, damals schon, glaube ich, sehr viele Sachen anders gemacht habe, als Personalerin damals gemacht haben und auch heute noch vielleicht machen. Also schon sehr viel unbewusst sozusagen New Work. Und habe am Anfang viele HR-Leute beraten, so wie kann man HR auch anders machen, war dann eine Zeit lang Teil von so einer großen systemischen europäischen Unternehmensberatung im Deutschland-Team, also wir haben das Deutschland-Team geleitet, genau, und habe jetzt seit 10 Jahren, gibt es die Les Enfants Terribles, habe ich nochmal umgegründet sozusagen. So, schnell Durchlauf.
Ja, jetzt sehe ich sehr schnell. Was hat dich jetzt inspiriert dazu, ein Buch über gute Arbeit zu schreiben?
Ich glaube, der eine Teil war wirklich so für mich, mal alles so zusammenzutragen, was ich so in diesen 20 Jahren so an Erkenntnissen, Erfahrungen irgendwie hatte. Also so wie so das mal zusammenzubauen, weil vor allem, ich würde mal sagen, dieser New Work Begriff ist ja irgendwie so, so indifferent irgendwie so ein bisschen. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss mal das, was meine Perspektive ist auf New Work, einmal so zusammentragen. Also zu sagen, es ist ein komplettes Betriebssystem eigentlich, also aus meiner Perspektive. So, das ist der eine Teil. Und der andere Teil und der Hauptteil ist, den Leuten zu sagen, es geht also das mit der Veränderung. Und hier sind meine Erfahrungen wie aus den 20 Jahren und davor, wie Veränderung wirklich gehen kann und wie gute Arbeit gehen kann. Also das ist die Hauptmotivation zu sagen, ihr könnt es alle, ihr legt los, macht, seid selbstwirksam.
Woran störst du dich an dem Begriff New Work oder wo glaubst du, da wird Schindluder mitgetrieben oder ja, warum sagst du lieber gute Arbeit statt neue Arbeit?
Also dieses Neu hat ja erstmal keine Qualität, es ist einfach nur irgendwie neu und ich glaube, das ist das, was auch manchmal ein bisschen verwirrend ist für die Menschen. Also was ist schon neu und so und ganz vieles von dem, was ich finde, was gute Arbeit ist, ist auch nicht unbedingt neu. So, also zum Beispiel Ahnung zu haben über die ganze Systemtheorie oder sowas, also sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, das ist ja alles nichts Neues. Ich glaube, das Neue ist dieses, die Haltung und die Herangehensweise. So, und die Kombination von bestimmten Dingen, das ist für mich das Neue. Dann finde ich ja, die wenigsten Menschen, die den New Work Begriff, oder viele, nicht die wenigsten, ich nehme es zurück, einige Menschen, die diesen New Work Begriff benutzen, kennen auch den Ursprung Friedrich Bergmann irgendwie nicht und reden dann über Tischtennis spielen und Feelgood Management so. Also es wird so abgesetzt und diese Einordnung von, das passt für uns sowieso nicht oder das geht bei uns gar nicht oder die Menschen wollen das nicht, das finde ich irgendwie sehr verwirrend. Und ich würde mal sagen, gute Arbeit oder ich nenne es ja dann im Buch auch die verantwortliche Organisation, was ich finde, gibt dem Gut auch nochmal eine andere Einordnung. Das ist einfach dann, also es gibt eine andere Perspektive auf das Thema New Work. Aber ich benutze diesen Begriff immer noch, war schon eine ganze Zeit, weil ich finde, da klammert sich dann doch schon ganz viel so. Und es gibt einfach noch keinen anderen Begriff dafür, für dieses, also Agilität wird ja oft benutzt. Aber das ist ja eigentlich aus einer Methode raus und das finde ich auch ein bisschen limitiert. Also es gibt irgendwie für dieses neue Arbeiten keinen guten Überbegriff oder hat sich nicht durchgesetzt über die Jahre, kein anderer.
Da bin ich ein bisschen bei dir. Also ich schreibe auch gerade an einem Herausgeberbuch über New Work und Resilienz. Agilität wird zum Beispiel ein Teil dafür sein. Und das Spannende ist, Vera Starker wird da das Vorwort schreiben. Und die hat ja das Buch gerade geschrieben, Schluss mit lustig. Ja. Das heißt, wo sie eigentlich so ein bisschen sagt, und wir nehmen diese Folge jetzt gerade am 13. Januar auf. Das heißt, gefühlt ist dieses Jahr mit einer Dystopie gleich gestartet, weltpolitisch. und irgendwie werden alle möglichen Räder zurückgedreht. Jetzt haben wir gerade die Neuigkeit, dass Mark Zuckerberg bei Meta Inklusionsprogramme, Diversity-Programme stoppt. Also das heißt, also ist schon ein globaler Trend damit zwangsläufig. Wie siehst du quasi gerade die Entwicklung? Gibt es eine Entwicklung zurück zu alter Arbeit, altem Denken?
Ja, also ich finde das irgendwie, sehr bedenklich, was da alles gerade passiert, vor allem weil es einfach auf so einer großen Ebene passiert und weil es keinen Gegenpart dazu gibt, keine Gegenplayer, niemand, der sich, also es empören sich ja auch ganz viele darüber und sagen, das geht doch nicht und so, und es gibt auch viele Experten und Expertinnen dazu sprechen, aber es gibt einfach niemanden, der, ich sag mal, an so einer Machtposition ist, wie die alle, die da im Moment gerade so komische Dinge machen, und der da so dagegen hält. Also das finde ich wirklich sehr beängstigend, dass das so ein Prozess ist, der irgendwie so langsam so im Hintergrund irgendwie sich auch formiert. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich merke, in Organisationen, wo es jetzt vielleicht auch ein bisschen enger wird und man nicht weiß, wie es mit der Wirtschaft weitergeht und mit der Politik, so dass einfach wieder zurückverfallen wird auf dieses hierarchische, also künstlich hierarchische von oben nach unten. Und ich glaube, ich muss jetzt hier mal eingreifen und nichts mehr mit Selbstorganisation und so. Also das merke ich schon auch. Also dass es eher so einen Schritt zurückgeht und gleichzeitig ist ja aber die Sehnsucht der Menschen da, die sagen, ich will aber anders arbeiten und ich will mir auch Gedanken machen über dieses gute Arbeiten. So, das ist ja auch da und das ist ja auch bei Führungskräften da. Also es ist irgendwie so eine komische Missbalance. Aber ich gucke schon auch sorgenvoll auf das Ganze, was da so passiert.
Also es wäre vielleicht mal quasi aus Beraterperspektive spannend, der Austausch. Also ich erlebe es bei großen Konzernen, die ja eigentlich sehr erfolgreich meiner Meinung nach mit diesen Zwangs-Homeoffice-Regelungen in Corona gestartet sind, die eigentlich diese zwangsvolle Transformation des hybriden Arbeitens, der digitalen Transformation, die quasi zwangsläufig notwendig war, die haben die eigentlich sehr viele erfolgreich bewältigt. Und jetzt gibt es überall diesen Trend, kommt zurück in unsere Offices, kommt zurück, bewegt eure Autos, verschwendet eure Zeit auf den Autobahnen, um dann in euren kleinen Kabinen im Großraumbüro zu sitzen. Was hat das deiner Meinung nach für Auswirkungen auf Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit? Und wo gibt es da vielleicht auch überhaupt einen Benefit für die Unternehmen?
Also das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil, glaube ich, einfach auch dieses Zusammensein ist verloren gegangen. So dieses, ich treffe jemanden auf dem Gang und sage dann, Mensch, Willi, wollen wir nicht mal über das und das sprechen und du wolltest doch. Und irgendwie, also ne, dass diese ganzen Teile, wo auch so, ich sage jetzt mal, Ideen entstehen und neue Möglichkeiten, so, das ist einfach weg. So, das verstehe ich schon auch. Ich finde, es ist eine sehr undifferenzierte Betrachtung der Situation. Es ist so, jetzt sitzen die zu Hause, die Wirtschaft wird schlecht, Hilfe so, da fällt mir nur die eine Lösung ein, die müssen wieder zurückkommen. Also und das ist auch das, finde ich, darum geht es auch im Buch, zu sagen, Mensch, Führungskräfte, ihr müsst doch mal irgendwie lernen, irgendwie einen anderen Blick auf Dinge zu haben und die Dinge ein bisschen zu differenzieren und zu unserer Ursachenforschung zu machen und zu gucken, was ist dann wirklich die richtige Lösung und nicht so, muss irgendwas in die Wand gehauen werden, da gibt's nur einen Hammer für oder so. Also dieses eindimensionale Denken, das finde ich irgendwie sehr bedenklich. So. Und dass das nicht fortgesetzt wird, dieses, was da, naja, sag mal so, also ich glaube, das Problem ist, dass in der Corona-Zeit, also es ging ja einfach nicht anders. Es war ja keine Lösung, die irgendwie so aus dem Herzen irgendwie entstanden ist, wo man gesagt hat, das ist jetzt eine wirklich gute Lösung für uns teamtechnisch und zusammenarbeitstechnisch. Und ich glaube, das muss man irgendwie auch betrachten da dran. Sondern das war einfach eine Zwangslösung. So, und es war ja nicht von Herzen gewünscht und aus diesem Wunsch, anders miteinander zusammenzuarbeiten und den Menschen mehr Raum und Zeit für sich zu geben. So. Und ich glaube, da liegt irgendwie auch so eine Krux drin. Also ich finde, in diesem ganzen Ding geht es um so eine differenziertere Betrachtung.
Was würdest du sagen, wo funktioniert das und wo funktioniert es nicht? Also wo wäre, wenn man es differenzierter betrachten würde? Also Friedrich Merz hat heute gerade in der aktuellen Rede gesagt, wir sind auch gerade wieder im Bundestagswahlkampf, also die ganzen industriellen Jobs brechen weg und wir haben den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft. Das würde ich hier jetzt mal erstmal eine normale Transformation einer Gesellschaft sehen, hin zur Dienstleistung. Also das ist natürlich traurig, das ist nicht schön, aber gleichzeitig wäre es für mich eine logische Folgerung in einer Wissensgesellschaft. Inwiefern nimmst du da eine Differenzierung wahr in der Politik, in der Gesellschaft? wo man das anwenden kann, Methoden von New Work. Ja, und wo kommt alte Arbeit im schlechten Sinne wieder?
Also ich glaube, was passiert ist, das, was mit einem Hirn passiert, wenn irgendwie Gefahr ist, es schaltet einfach auf diesen Überlebensmodus. So, das passiert einfach bei vielen. Also es ist einfach eine natürliche Reaktion so, und dann verengt sich irgendwie das Sichtfeld und da ist nichts mehr mit Großmachen. Und was Herr Merz da sagt, ich meine, was will ich dazu? Ja, da wollen wir uns jetzt nicht drüber. Also genau, wenn er das jetzt vor 20 Jahren gesagt hätte, ich gesagt so, ja, also oder wenn er es vor 25 Jahren gesagt hat, dass er das jetzt sagt, ist so. Okay, ja, ich glaube, das Problem mit dieser Politik ist, dass die halt immer auf 4 Jahre gewählt werden und da wird jetzt Gas gegeben und es ist immer so ein begrenzter Horizont so. Und ich höre irgendwie wenig Perspektive auf das, wie das strategisch und langfristig sein soll. Also ich finde es irgendwie, genau. Und ich glaube, in diesem New Work, also diesen allein dieser ganzheitliche Blick, naja, vielleicht ist es auch der Werteanteil im New Work, der irgendwie den Parteien besser tun würde, als jetzt immer auf Macht und Gewinn irgendwie aus zu sein. Nämlich zu sagen, wir wollen wirklich hier was für die Menschen machen.
Vielleicht kannst du ein bisschen was über die Entwicklung von Arbeit erzählen. Also es gab ja so unterschiedliche, du hast ein schönes Kapitel, das heißt Taylor meets IT, und da beschreibst du die dritte und vierte industrielle Revolution. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wie die Entwicklung der Arbeit ist oder wie die in den letzten 100 Jahren war, was man da für eine Transformation erlebt hat.
Ja, also das ist ja ein grundlegender Teil im Buch zu sagen, dass wir eigentlich immer noch nach ganz alten Systemen und Vorstellungen, und zwar von wenigen Menschen, die sich das damals überlegt haben, eben in diesem Industriezeitalter, dass wir danach immer noch leben und denken und das sehr verrückt ist, weil das eigentlich alles nämlich nicht mehr in unsere Zeit passt. Also diese Idee im Industriezeitalter, wo es dann plötzlich eben Fabriken kam, Menschen auch in Städte gezogen sind oder in Richtung dieser Fabriken und das einfach anders organisiert werden, also Arbeit plötzlich einen neuen Stellenwert hatte oder es gab plötzlich neue Arbeit sozusagen. Und die Idee war zu sagen, es gibt Menschen, die stehen an Maschinen, denen muss man dann genau sagen, wie sie zu arbeiten haben. Das Gute ist, wenn man die eintaktet, arbeiten die alle noch viel schneller. Wenn man so künstliche Konkurrenz schafft, dann arbeiten die auch besser. Und oben gibt es so ein paar wenige schlaue Menschen, die das alles denken können und regulieren. So, und das sind ja so Grundprinzipien, nach denen wir immer noch funktionieren und auch so eine Haltung gegenüber Menschen, ja, dass wir denen erklären müssen, wie Arbeit geht und dass die nicht in der Lage sind, das selbst zu organisieren. Das war vielleicht zu der Zeit, wo Menschen plötzlich an Maschinen gearbeitet haben oder in irgendwelchen Industrieanlagen, auch nochmal was anderes, aber wir sind jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte irgendwie weiter. Also das finde ich ist so der eine, das ist so der eine Teil und es hat sich irgendwie einfach nicht verändert, seit wir also immer mehr Computer haben, Internet haben, also diese ganzen das ganze Thema Digitalisierung. Und dann, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, wenn man das sich so historisch anguckt, ist auch so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann plötzlich dieses ganze Thema, ich sage jetzt mal sehr bezogen auf Deutschland, wir sind wieder wer, wir müssen wieder jemand sein, wir sind wieder wertvoll, Dinge wieder aufbauen. Und in diesem ganzen Konsumterror, dass da einfach auch ganz viel irgendwie Dinge entstanden sind oder nochmal verstärkt haben vielleicht in diesem System, so diesen Fokus auf höher, schneller, weiter. Und es gab irgendwie leider, ist nichts passiert zwischenzeitlich, also außer Corona war ja so ein sehr heftiger Einschnitt, aber es ist sonst nichts passiert, was dafür gesorgt hätte, dass sich Menschen grundsätzlich andere Gedanken über Arbeit machen. Also ich sage jetzt mal in der breiten Masse, so natürlich gibt es ganz viele und das ist ja auch super, aber es gibt einfach, und das sieht man auch an diesem, dem, was du gerade gesagt hast, über was Herr Merz da irgendwie gesagt hat, wo man sagt so, sag mal, wann, also wir sind doch alle, müssen alle doch schon einen Schritt weiter sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
Du hast ja vorhin gesagt, wir sollten das Ganze ein bisschen differenzieren. Und es gibt so, du hast so eine schöne Seite in deinem Buch, da geht es um New Work Mythen und Missverständnisse. Und du hast das auch so eine kleine Liste mal aufgemacht. Und vielleicht magst du da ein bisschen drüber sprechen, was so Unternehmen für sich sagen, was sie gerne machen, was ihre Mythen sind und wo auch die Missverständnisse liegen in Unternehmen zum Thema New Work.
Also das eine ist ja, dass, also ich finde dann ja immer, also ich wundere mich immer, dass Leute diesen Begriff einfach benutzen und irgendwie anscheinend auch nicht gegoogelt haben oder so. Also weiß ich nicht, wo die dann so Sachen aufschnappen manchmal. Also was dann dieses New Work sein soll und dann nur diesen, also genau, die differenziertere Betrachtung wäre da wichtiger. Na, das eine ist so, das passt irgendwie zu uns nicht, das passt nicht zu unseren Menschen, das wollen die Menschen bei uns nicht. Das ist so ja ein Ding, wo ich sage, so, was denn genau passt denn nicht zu euch? Also was die Definition, also die müssen ja irgendeine Vorstellung davon haben, von dem, was dieses New Work sein würde, wo man dann sofort sagt, nee, das passt nicht zu uns. So, und sie können dann aber selten erklären, wieso es eigentlich nicht zu ihm, also weil wir kein Startup sind. Ich sage so, kein Mensch sagt, dass New Work nur in Startups stattfinden kann, muss, so, also ganz im Gegenteil, ja. Das ist so der eine Teil. Und das andere ist so, dass es so behaftet ist mit was dann konkret dort passiert, nämlich zum Beispiel Feel Good Management oder wir haben dann irgendwelche Tischtennisplatten oder wir bieten Yoga an für Menschen. Also solche Sachen, wo ich sage, so, das kann ja nicht euer Ernst sein, dass das ein Gedanke ist, über Arbeit nachzudenken, dass ich irgendwelche Yoga-Klassen irgendwie anbiete. Also es ist ja alles schön und es ist ja wunderbar, wenn das Unternehmen machen, so. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn ich über Arbeit spreche, dass das dann nur so Teilbereiche sind und dass es nur darum geht, dass sich dann Menschen ein bisschen wohler fühlen in der Organisation, so, und hoffentlich dann besser funktionieren. Oder dass es zum Beispiel für Employer Branding irgendwie genutzt wird. Das finde ich ja auch so ein Ding, ja, wo dann draußen schön, was wir hier alles Tolles machen und es gibt Obstkörbe und dann komme ich am ersten Tag in die Organisation und erlebe einfach eine andere Realität und die Leute sind ja nicht doof, also das ist doch irgendwie, also ich bin ja eh so ein Gegner von Employer Branding, also außer man macht irgendwelche tollen Kampagnen zu dem, was man Tolles macht in der Organisation, das ist ja gut, aber es ist halt einfach ein komplexeres Thema, das Arbeiten, und für mich geht es ja sehr darum, sich das ganze Betriebssystem einfach anzugucken, also alles in der Organisation, also von strategischen Überlegungen, wo findet denn da Arbeit und Organisationsentwicklung statt, über Strukturen, über Prozesse, über Tools, die benutzt werden, und dann bis hin eben zum Thema, was haben wir denn für eine Haltung in der Organisation, und aus dem raus dann, was ist da für eine Kultur entstanden über die Jahre. Das ist ja auch so ein Irrtum, dass man dann an der Kultur arbeiten muss und dann wird das schon alles. Ich denke so, ja, Kultur ist einfach das, was entsteht. So, das ist ja, mache ich nicht 3 Poster an die Wand mit, hey, wir sind jetzt anders und dann wird es schon. Das ist ja wirklich utopisch.
Ja, du hast auch ein sehr schönes Schaubild in deinem Buch drin und das kommt mir natürlich bekannt vor. Und da ist das Zentrum quasi Haltung. Dann kommt die Strategie, dann kommen einzelne Elemente und dann kommt die Kultur. Und ich kenne das Phänomen, was du gerade beschrieben hast. Ich baue mal ein Klischeebild kurz, eigentlich ist es ein Stereotyp auf. Die Personalleiterin ist auf einer New Work-Konferenz, hat ganz viele bunte Papperl und Flyer mitgenommen, alles schön in Neon, alles fancy, ist auch total angetan und will ganz viel bewegen, präsentiert das ihrem Chef, ihrem Geschäftsführer, und der sagt, was hat sie denn jetzt schon wieder für eine Konferenz, was bringt sie denn jetzt schon wieder mit und was sind das denn für Initiativen und wie wollen wir es denn machen? Und dann sagt er, ja, ich gebe klein bei, komm, mach deine Employer-Branding-Kampagne, jetzt machen wir hier ein paar Neon-Sachen drauf für unser Unternehmen und dann kriegen wir halt ein paar mehr Leute. So, aber da ist natürlich tatsächlich die Kosmetik dann passiert, das Schaubild oder die Schauseite, so hat Judith Muster letztens hier beschrieben, die Schauseite des Unternehmens ist da ein bisschen schön tapeziert, aber intern ändert sich nichts. Was wäre jetzt so eine Haltung, wenn du jetzt so ein Geschäftsführer-Coaching machen würdest und der sagt, hier komm, ob wir jetzt neue Poster haben, ist mir egal, ich bin KPI-driven, ich werde damit gemessen, wie erfolgreich unser Unternehmen ist. Was würdest du dem sagen, wie darf sich seine Haltung zu New Work ändern, um auch Mehrwert fürs Unternehmen zu bringen? Also es geht ja nicht nur um Mehrwert für Menschen, auch um Mehrwert fürs Unternehmen. Und ich sehe ja dann diesen Mehrwert. Was würdest du dem, wo würdest du da ansetzen?
Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Teil. Also dieses New Work-Thema ist für mich ein sehr unternehmerisches. Also von daher sind KPIs, in all meinen Projekten, die ich habe, gucke ich mir erstmal die KPIs an, gucke ich mir die ganzen Finanzzahlen an, gucke ich mir an, was ist, geht es um Umsatz, Return of Invest und diese ganzen Themen, also weil das Unternehmen ist ja da, weil es ein Unternehmen ist, so fertig. Das ist ja nicht eine nette Kaffeetrinkaktion, so wo man sich irgendwie trifft. Also es ist eine Firma. Also von daher finde ich, dass das total legitim ist oder total wichtig ist, ja, so da drauf zu gucken und so. Und also ich würde noch einen Schritt vorher ansetzen. Ich würde sagen, so, was ist denn das für eine HR-Arbeit? Also auf eine Konferenz zu fahren, 3 Flyer einzusammeln, sagen, oh, wir müssten mal Employer Branding machen. Das ist ja auch ein Teil des Buches. Ich finde ja, also eins meiner Lieblingsthema ist, ich darf das immer nicht so laut sagen, ist ja Kill HR. Also zu sagen, so, was ist denn in dieser Funktion drin? Also, dass sie sich da müßig fühlt, irgendwie so solche Dinge irgendwie anzuschreiben, die müsst ihr doch eigentlich wissen, oder er, ja, wir wollen das jetzt nicht, genau, also was, wie auch immer, die Personalabteilung müsste doch eigentlich die KPIs wissen und müsste doch eigentlich sehr unternehmerisch denken und sagen, okay, Chef, wie können wir jetzt zu dem beitragen, dass wir diese KPIs erreichen und was bräuchte es aus unserer Perspektive? So, also das finde ich, ist schon mal der erste Teil da drin. Und die Haltung des Unternehmers oder Chefs müsste ja sein, also die müsste einfach eine unternehmerische sein, zu sagen, okay, wie kommen wir da hin und was brauchen wir für Menschen, wie müssen wir dann eine Organisation bauen, was ist eine zeitgemäße Organisation, wie kriegen wir da Menschen, also welche Kompetenzen brauchen wir da drin in dieser Organisation und nicht nur die fachlichen, wie denken wir zum Beispiel über Führung, was ist die Rolle von Führung in der Organisation, was ist die Rolle der Personalabteilung, wenn es schon eine geben soll, was soll die für Dinge tun. Und es ist eine sehr forschende, eine sehr offene, eine sehr interessierte, aber ich finde auch eine fachkundige Haltung. Und das fehlt mir in vielen Organisationen, dass die wenigsten Chefs und Chefinnen haben einfach Ahnung von Organisationsentwicklung. Und ich finde, das ist einfach ein Teil von Unternehmensführung. So. Oder wenn die über Führung sprechen, das ist einfach manchmal wirklich, wo ich denke, so hat es dir irgendwann mal jemand beigebracht, hast du dich damit wirklich auseinandergesetzt, bisschen mehr als nur ein Buch gelesen. Also sie kommen einfach immer sehr aus diesem Fachlichen in der Organisation, aber ein Großteil ist einfach, wie baut und hält und entwickelt man eine Organisation. Das fehlt mir so. Und dann kommt dazu natürlich so die Haltung gegenüber Menschen. Also was habe ich für ein Menschenbild? Wie viel traue ich denen zu? Wie viel ist mir das wichtig? Oder wie sehr ist mir das wichtig, die Menschen zu ermutigen, nach ihren Stärken zu gucken, nach ihren Kompetenzen zu gucken, die zu integrieren in die Arbeit? Also dieses partizipative Denken, wie sehr habe ich das? Das ist dann so der eigentliche Haltungsteil da drin. Die ja, meisten Chefs haben ja keine so gute Perspektive auf Menschen. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Völlig richtig. Ich mag diese Generationszuschreibung nicht so mit diesen, das ist die Generation, die ist so und so und gleichzeitig gibt es da einfach Rahmenbedingungen. Das heißt, die jetzige Generation ist ja einfach die Boomer gehen jetzt alle in Rente. Und alle, also dieser Kampf, der wird ja jetzt erst richtig losgehen. Das heißt, nicht mal der War for Talents, es geht einfach der einfache Kampf um Arbeitskräfte. Und ich würde es ja nicht anders machen, wenn ich heute in einen Job starten würde, sagen, die Firma irgendwie ist doof, strenge Chefs, 40-Stunden-Woche, bei dem anderen kriege ich weniger Stundenwoche, mehr Geld, gehe ich dahin. Das ist ja nicht der Weg des geringsten Widerstandes, sondern es ist einfach der Weg, ja, Angebot- und Nachfrageregelung, also klassische Marktprinzipien. Ja, ganz genau. Was glaubst du, was wollen die Leute, die in den Arbeitsmarkt kommen? Womit wachsen sie auf? Was sind ihre Erwartungshaltungen? Und was können Unternehmen realistisch leisten, um denen entgegenzukommen?
Also erstmal haben die Erfahrung gemacht, dass das, was ihren Eltern da so in ihrem Arbeitsleben passiert ist und wie die das gestaltet haben, irgendwie auch nicht das Glücklichste und Tollste war. So, also die sehen ja, was ihre Eltern irgendwie so geleistet haben über die Jahre. Die hatten dann mal einen Herzinfarkt und sind irgendwie deprimiert über das, was zu tun ist. Alle sind irgendwie oder viele sind im Rückzug und gehen halt einfach nur noch arbeiten, so, haben so innerlich gekündigt und das sind ja alles, also diese Dinge, die wir ja alle auch aus der Forschung wissen, das erleben ja diese Kinder, die jetzt groß werden. Also das ist ja, da sind ja keine Vorbilder, wo ich sagen kann, Mensch, das will ich auch haben, ja, so will ich sein. So, und dieses ganze Ding, was so nach dem Krieg irgendwie da war, also wo unsere Eltern praktisch auch groß geworden sind, so aufbauen, wer sein, erfolgreich sein, so, das ist irgendwie so auch alles nicht mehr. Das hat sich auch total verändert. Also von daher finde ich auch immer diese Zuschreibung, dass diese jungen Generationen so arbeitsfaul seien und sowas, das ist einfach ein totaler Blödsinn. Also abgesehen davon, dass man die sowieso nicht alle über einen Kamm scheren kann, da gibt es ja auch ganz Unterschiede. Also es gibt auch da ja welche, die brav jeden Morgen arbeiten gehen und ein Häuschen haben wollen und ein Auto kaufen. So, also das gibt es ja da auch. Genau, und ich glaube, also wie kann ich die integrieren in die Organisation, in denen ich einfach mit ihnen ins Gespräch komme, also in denen ich mit ihnen auseinandersetze, in denen ich darüber spreche, wie ich Arbeit sehe, was wichtig ist für eine Organisation, also und ihnen einfach auch von Anfang an, also offen und ehrlich bin, sagen so, das ist hier Arbeit, so fertig, ja, mehr ist, also das ist es einfach und wir freuen uns total, wenn du da bist und was brauchst du, um gut zu arbeiten und sich dann gegenseitig auch anzunähern. Also auch den sage ich jetzt mal, jüngeren Generationen, denen klarzumachen, was die Organisation braucht, was so ein Unternehmen braucht, wie so ein Unternehmen funktioniert, wie es am Markt bleibt, wie es wettbewerbsfähig bleiben kann. Also vielleicht ist es auch so ein Teil, auch eine gute Informationen dazu zu liefern. Also ich wusste irgendwie auch nicht, wie eine Firma funktioniert, obwohl ich BWL studiert habe, wie so ein Unternehmen funktioniert. Das habe ich über die Jahre irgendwie gelernt und was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dieses Miteinander ins Gespräch kommen und sich zuzuhören und beide Seiten irgendwie zu sehen und gemeinsam irgendwie einen guten Arbeitsplatz zu entwickeln und zu sagen, was brauchen wir denn alle in dieser Organisation? Und beide Seiten haben irgendwie recht und sind wichtig.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Startpunkt für die nächste Frage, denn das Kernthema deines Buches ist ja Selbstwirksamkeit und findet sich auch im Titel wieder. Wie definierst du Selbstwirksamkeit und welche Rolle spielt es quasi in dem, was du gerade gesagt hast, in der gemeinsamen Begegnung?
Also ich habe es gar nicht definiert, sondern Albert Bandura in den 70er, 80ern. Das war ein Lernforscher und den habe ich irgendwann entdeckt und bin sehr dankbar über diese Entdeckung, weil der gesagt hat, dass wir alle jederzeit selbstwirksam sind und sein können. So, dass es nichts ist, was man lernen muss, dass es nichts mit sozialer Herkunft, Umfeld, irgendwas zu tun hat, sondern das ist was, was wir alle haben. Das ist eine Fähigkeit, die wir alle haben, selbst wirken zu können und zwar zu jeder Zeit. So. Und von daher finde ich das ein total gutes Prinzip und das hat mich, also das stützt mich immer in meiner Arbeit zu sagen, so, wir können das alle, wir können das miteinander hinkriegen. Was er sagt, ist, dass es von deiner Selbstwirksamkeitserwartung abhängt. Also wenn dir ewig immer einer gesagt hat, du kannst nichts und du bist nichts und das wird nichts, dann glaubt man es ja irgendwann oder glauben es viele. So, also das wird geschwächt, aber ich kann es wieder selber stärken. Also ich kann mich selber auf den Weg machen. Hat bestimmte Faktoren definiert, unter denen es wachsen kann. Und er sagt auch, es funktioniert in deinem Wirkkreis. Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Teil, zu sagen, ich kann jederzeit in meinem Wirkkreis Dinge verändern. Es nützt nichts, wenn ich irgendwie den ganzen Tag da sitze und sage, oh, die Chefs sind doof und wir haben keine ordentliche Strategie und weiß ich nicht, ja. Also zum einen hilft Jammern da irgendwie nichts, sondern es geht darum, sich auf den Weg zu machen. Aber es gilt einfach zu gucken, wo kann ich Einfluss nehmen und wo will ich auch Einfluss nehmen. Also ich kann diesen Wirkkreis auch jederzeit ausdehnen. Ich könnte ja zum Beispiel in der Organisation eine New Work-Initiative starten. Ich könnte anfangen, mich mit Leuten zusammenzutun und Bücher zu lesen über gute Arbeit. Also es gibt da so viele Möglichkeiten und ich kann vor allem in meinem ganz kleinen Umfeld im Büro Dinge anders machen. Und das erlebe ich ganz oft in Veränderungsprojekten, dass es die kleinen Dinge sind, wo dann was in Bewegung kommt. Also das eine ist das große strategische und das Zielbild, wie wollen wir arbeiten? Und das andere ist aber dann wirklich jeden Tag ins Tun zu kommen und immer wieder zu gucken, wie können wir anders mit Dingen umgehen? An was können wir gemeinschaftlich auch arbeiten? Also von daher ist es ein sehr schönes Konzept und das hat mich sehr berührt und bewegt und als ich das entdeckt habe und angefangen habe, darüber zu lesen, über Albert Bandura und nachzuforschen über seine Arbeit und das trägt, finde ich, so diesen Arbeitsgedanken total. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendeiner da oben irgendwas macht oder eine, sondern wir selber können unsere Arbeit verändern.
Ja, also ich finde diesen Begriff auch aus einem anderen Kontext nochmal total wichtig, weil, wie gesagt, ich schreibe jetzt gerade über New Work und Resilienz und Aaron Antonovsky hat damals in seinem Salutogenese-Modell quasi Selbstwirksamkeit als ein Mittel der Gesundheitswerdung quasi beschrieben. Und ich glaube, damit wir nicht in Arbeit krank werden, das heißt nicht ins Burnout gehen, ist genau dieses Prinzip dieser Identifikation und dem Fühlen von das, was ich mache, hat Wirkung und ich habe eine Selbsterfüllung, total bereichernd und auch wichtig. Und ich glaube, dieses japanische Büro oder jemandem eine sinnlose Aufgabe geben, das ist halt das, was wirklich in die Frustration und in die Krankheit treibt. Von daher finde ich es auch einen mega wichtigen Aspekt, den du da beleuchtest hast. Du hast auch noch
aber
das
Kapitel. Aber wenn ich da vielleicht nochmal kurz einzuhaken. Ich finde aber, dass wir... Und ich finde, es zeigen diese Gallup-Zahlen ja immer, dass so viele Leute innerlich gekündigt haben. Also, dass wir uns in den Organisationen zum Teil so zum Opfer machen, das finde ich aber einen schwierigen Teil da drin, ne? Sozusagen so, wir lehnen uns auch manchmal so ein bisschen zurück, so nach dem Motto, ja, ich kann ja nicht, weil hier die anderen machen ja nicht so. Und ich glaube, das ist so ein Teil, das wieder in Bewegung zu kriegen und sagen, hallo, du sitzt da jeden Tag 8 Stunden. Es kann doch nicht sein, dass du dein ganzes Leben damit verbringst und irgendwie in die Resignation gehst. So, also das finde ich auch nochmal so ein, also deshalb heißt das Buch ja auch Anstiftung zur Selbstwirksamkeit. Also dann so, lasst es, ja, also hört auf, über die anderen ständig zu schimpfen, macht was. Das, also genau, das finde ich nochmal einen wichtigen Teil.
Also ich erlebe das, ich gebe so Führungskräftetrainings unter anderem auch für Verwaltungen. Mhm. Und das ist so etwas, was ja absolut konträr zu meinem Persönlichkeitsprofil ist. Die Arbeit in einer Verwaltung. So. Ich glaube, viele Leute, und da sind viele Leute unglücklich. Also das erlebe ich. Und die sind, glaube ich, alle mal mit einer hohen Zufriedenheit gestartet, mit einem Engagement. Und irgendwann haben die sich gefühlt von einem System zerreiben lassen und landen jetzt so fast im Bore-out oder in einer Resignation, in einer Frustration. Und die haben, glaube ich, genau diese Selbstwirksamkeit. So, verändere doch was, schaff das Formular, entwickle Neues, versuch selber auf deiner Ebene eine Transformation zu erreichen. Aber diesen eigenen Kreis des Wirkens, da hat man gefühlt, oder das ist meine Wahrnehmung, haben viele schon kapituliert.
Ja, total. Also das ist in meinem Buch hinten, gibt es ja so das Dankeschön. Da danke ich einer Person. Und das war jemand, den ich im Interview hatte für mein Buch, also als ich Recherche gemacht habe, jemand, der bei einem Kunden von mir arbeitet und der mir die Geschichte erzählt hat, dass er nach dem Studium in einem Projekt war von einem ganz tollen Chef, wo es um Transformationen ging. Und da haben die ein Jahr dran gearbeitet und das war total super und es hat auch gut funktioniert und alles kam in Bewegung. Nach einer gewissen Zeit hat der Chef aber gekündigt, ist gegangen und der neue Chef hat sich dann dafür entschieden, das alles wieder einzureißen und zu sagen, so nee, alles wieder zurück auf los, machen wir irgendwie alles gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und das war für ihn so ein Moment, und das muss man sich mal vorstellen, ich meine, da war der irgendwie Mitte, Ende 20, ja, so ein Moment, das hat ihn so frustriert, dass er sich ab da zurückgezogen hat und gedacht hat, so nee, ich engagiere mich nicht mehr. Und das fand ich wirklich so, das hat mich wirklich so umgehauen, wo ich gedacht habe, so nee, das kann doch nicht sein, ja, dass jemand dann irgendwie 30 Jahre seines Lebens, 20, 30 Jahre seines Lebens verschenkt sozusagen, seine Energie und sein Wissen, seine Ideen oder so, also sehr verrückt. Das ist wirklich, ja, also das schockt mich dann immer. Ich denke so, nee, macht das nicht, Leute, das ist euer Leben, das ist viel zu schade. Also dann kündigt doch lieber und sucht euch was anderes.
Wenn du jetzt, ich weiß, dass viele Führungskräfte diesen Podcast hören und den leuchtet auch immer bei guter Arbeit. Und ich war ja selber auch in Sandwich-Positionen. Ich finde, es ist somit das Undankbarste, weil man kann nicht nur Forderungen stellen, sondern man kriegt Forderungen und man muss sie auch weitergeben. Und selber ist man in einem moralischen Zwiespalt. Ich erlebe die aber sehr oft als engagiert, motiviert, offen und nur manchmal erschöpft. Du stellst ja auch Methoden und Tools vor. Was würdest du sagen, wie kannst du wie kann man Führungskräfte ermutigen, ihre Mitarbeitenden zu sehr mehr Selbstwirksamkeit zu motivieren oder zu motivieren eigentlich?
Ja, also ich glaube, das Schwierige ist mit diesen ganzen Sandwich-Positionen, da ist so viel Fehler auch im System dahinter, von daher da drin, so von daher ist immer so die Frage, was kann ich verändern, so. Ich glaube, der eine Teil ist wirklich das System nochmal anzugucken und zu sagen, also viele Menschen kommen ja in diese Führungsposition, weil sie seniorig sind, viel Erfahrung haben und einfach so nächsten Schritt gehen wollen. Und wenn ich dann mehr Anerkennung haben will in der Organisation, dann habe ich ja auf einmal plötzlich ein Team, so. Da muss ich mich um Menschen kümmern. Eigentlich wollen die meisten oder viele von denen ja ihren Job machen. Und da ist so ein Fehler im System drin. Und dann dieses von oben nach unten so durchreichen, da habe ich dann unter mir Menschen und die machen, kümmern sich dann darum, dass irgendwas gemacht wird. Also diese alte Denke aus dem Industriezeitalter, da ist auch ein Fehler im System drin. Also mit dieser Sandwich-Position, so, das ist, glaube ich, wirklich. Also ich glaube, man muss sich einfach das System grundsätzlich angucken. Was ist denn Führung überhaupt? Und das ist ja auch eine Diskussion in der New Work-Szene sozusagen, Führung als eine Rolle zu betrachten und nicht als eine Position. So, das finde ich, das ist der eine Teil dran. Und ich finde, als Führungskraft dann auch mit den Chefs oben in eine Diskussion zu gehen, sagen, glaubt ihr denn, dass das System so richtig ist und sollen wir nicht mal über Führung generell sprechen? Also viel mehr auch in Diskussionen darüber zu gehen, wie geht gute Organisationsgestaltung? So, das ist, glaube ich, ein Hebel. Und dann nicht nur zu sagen, wie kriege ich meine Mitarbeitenden mehr in die Selbstwirksamkeit, sondern sich selbst erstmal in die Selbstwirksamkeit zu kriegen. Also bin ich denn in dieser Rolle gut wirksam und oder arbeite ich praktisch das ab, was man mir sagt, was ich abarbeiten soll? Also erstmal wirklich auf sich selbst zu gucken und wirklich bei sich selbst zu gucken, wann arbeite ich denn wirklich selbstwirksam? So, das ist, glaube ich, das ist ein wichtiger Teil. Und nicht alles so hinzunehmen in der Organisation, sondern wirklich in die Diskussion zu gehen mit dem Management und zu gucken, wie können wir eine gute Organisation sein. Und dann mit den Mitarbeitenden, also auch da, wie vorhin, also ich finde, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse aus dieser Arbeit zum Buch ist, so sprechen hilft. Also mit den Leuten einfach zu sprechen, sagen, was braucht ihr? Wie können wir gut zusammenarbeiten? Also überall dort, wo ich erlebe, dass Organisationen anders gebaut sind, dass Arbeit anders stattfindet, entsteht es einfach durch Gespräche. Also durch reinzubringen, sagen, das braucht die Organisation, das braucht das Unternehmen und was brauchen die Menschen und wie können sie einen guten Beitrag leisten. So, und das ist ganz viel, ja, es ist einfach ganz viel miteinander sprechen. Das hilft einfach.
Ja, also ich glaube, da hast du einen schönen Punkt angesprochen. Also wenn ich denke da gerade an eine Führungskraft, die ich jetzt 3 Jahre lang wöchentlich begleiten durfte als Coach. Wie hat die ihre Führungsrolle verstanden, obwohl die quasi ähnlich wie ich sehr militärisch sozialisiert wurde? Also das heißt, schon das direktive Strukturelle gelernt hat, hat sie sich immer als Förderer des Prozesses gesehen. Das heißt, was brauchen meine Mitarbeitenden, damit sie gut arbeiten können? Das heißt, salopp gesagt, den Dreck weghalten, die Bürokratie weghalten, Budgets freigeben und damit sie alle Tools an die Hand kriegen. Und das waren sehr glückliche Mitarbeitende, die habe ich so erlebt, weil die halt frei agieren konnten in ihrem Wirkungsbereich, weil der Chef ihnen das freigehalten hat. Und das habe ich persönlich als sehr, sehr zielförderlich erlebt. Was würdest du sagen, was sind so Schritte, die Führungskräfte, wie sollten die ihre Rolle verstehen?
Also ich finde ja so, also ich mag den Begriff von Lalou total gern mit diesem Raum halten. Also ich finde zu sagen, was ist der Raum, in dem wir uns bewegen, und der kann sich auch immer wieder verändern. Also was sind die Dinge, die die Organisation braucht, was das Unternehmen jetzt braucht und was kann und wo, also wo gibt es sozusagen Grenzen? So, das ist einfach so. Und wo können die Menschen da drin sich selbst organisieren, selbst ihre Arbeit bestimmen, Dinge einfach selbstbestimmter tun als bisher. So, also diesen Raum gut zu definieren, das ist, finde ich, so ein wichtiger Teil. Dann finde ich so dieses wirklich wahrzunehmen, was passiert mit den Mitarbeitern. Also ich finde so diese Aufgaben von Führung haben, das ist auch im Buch, gibt es auch so eine Übersicht dazu. Also wahrnehmen ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil da drin. Also Dinge mitzukriegen, Entscheidungen treffen und für Umsetzung zu sorgen ist ein wichtiger Teil. Also viele Führungskräfte lavieren ja um Dinge irgendwie rum und sitzen Dinge aus und entscheiden nicht wirklich was, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was ist zu tun und Entscheidungen zu treffen und für Klarheit irgendwie zu sorgen, ist auch so ein ganz wichtiger Teil da drin. Also eine andere Perspektive auf Führung nochmal zu nehmen.
Ja, du hast auch eine schöne Pyramide nochmal in deinem Buch, und zwar hast du dort die Aufgabenebenen von Führung beschrieben.
Das ist die zweite, genau. Es gibt zwei Abbildungen im Buch Grafiken im Buch zum Thema.
Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also ich habe jetzt hier die mit unternehmerisch, strategisch, Zusammenarbeit und persönlich.
Na, das sind praktisch das sind so die grundsätzlichen Aufgaben, also die zu tun sind in der Organisation. Und das andere ist aber eher, ich sage jetzt mal das ist nochmal eine andere Perspektive auf dieses Führen, also dieses Wahrnehmen, Entscheidungen treffen. So, das eine sind wirklich Dinge, die zu tun sind auf unterschiedlichen Ebenen. Und also in dieser Pyramide. Und das andere ist aber wirklich diesen anderen Blick auf Führung. So, was brauchen denn die Menschen wirklich in der Organisation?
Stell dir vor, du bist jetzt Mentorin für eine junge Personalleiterin. Das heißt, die kommt frisch aus dem Studium raus, hat nur irgendwelche Theorien im Kopf, weil sie noch nicht viel praktische Erfahrung hat. Und du wirst dir als Mentorin zur Seite gestellt mit deiner Erfahrung. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, wo der Junior frisch übernommen hat. Oder die Junior.
Das wird ja immer komplexer
hier. Ja, wenn man
ist ja alles drin.
Ich will es konkret machen. Yeah. Und sie möchte quasi in diesem Business, in der Dienstleistungsbranche quasi Führungskräfte einstellen. Und sie fragt, was brauchen wir eigentlich in der heutigen Zeit? Was sollte eine Führungskräfte haben? Wir sind ja viel bei Stellenbeschreibungen. Aber was ist so ein Anforderungsprofil, was eine zeitgemäße Führungskraft haben sollte? Welche Kompetenzen braucht so jemand?
Also ich finde, erstmal muss diese Führungskraft das wollen. So, also ich glaube, es geht, die Frage ist ja, was ist der Wert von Führung sozusagen in der Organisation? Ist es, wenn ich eine Führungskraft bin, darf ich vor der Tür parken, dann habe ich das Eckbüro und so eine Assistentin und solche Dinge, so Insignien von Führung. Also ich glaube, erstmal drüber nachzudenken, was bedeutet denn Führung für uns und was soll diese Rolle sein? So, ist es ein Empfänger, der von oben nach unten irgendwas durchreichen soll, oder ist es jemand, der wirklich die Organisation mitgestaltet? Ich meine, für so eine kleine Juniorin ist es wahrscheinlich irgendwie, oder Junior ist es wahrscheinlich jetzt nicht ohne, das mit einer Geschäftsführung auszukämpfen und zu sagen, so Leute, wie wollen wir denn mal über Führung nachdenken? Da ist sie wahrscheinlich nicht die Falsche für. Das braucht, glaube ich, sehr viel Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen, sowas zu diskutieren mit einem Management. Und wenn sie dann auch noch einen jungen, neuen Chef hat, das ist ja, genau, obwohl vielleicht ist das eine gute Kombination, weil beide neue Perspektiven irgendwie reinbringen können. Also ich glaube, ich würde erstmal über diese Rolle von Führung irgendwie nachdenken und was ist das denn eigentlich für eine Position? Und dann würde ich mir Menschen suchen, die Lust auf Arbeit mit Menschen haben. So, also die nicht nur eine seniore Expertise haben, sondern die Lust haben, Organisation zu gestalten und die Lust haben, Menschen zu entwickeln und die Lust haben, mit Menschen Arbeit gemeinsam zu organisieren, zu helfen, die Organisation voranzubringen. So, also ich würde auf diesen menschlichen Faktor, glaube ich, mehr gucken mit ihr zusammen, als das meistens gemacht wird. Mhm. Also was ist auch die Haltung gegenüber Menschen? Also was habe ich für einen Blick auf Menschen? Was glaube ich, was die können? Wie viel Potenzial ist da? Also wie sehr bin ich auch so potenzialorientiert?
Welche Rolle spielen für dich Werte für die Unternehmenskultur, für gute Arbeit?
Absolut, also ja.
Was glaubst du, inwiefern sind diese, ja heißt volle Zustimmung, nehme ich ja, jetzt mal
volle
so.
Ja, total. Also das ist ja ein Gas. Also überall da, wo ich erlebe, dass Arbeit anders gestalten wird, ist das eine sehr werteorientierte. Also es geht ganz viel um das Thema Werte und Haltung. Also wie gucke ich auf Menschen, wie gucke ich auf diese Welt? So, was will ich auch in dieser Welt, also auch als Unternehmen, wie gucke ich als Unternehmen auf diese Welt und den Beitrag dazu?
Okay. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir persönlich wünschen, wie die Zukunft der Arbeit aussieht?
Also das finde ich eine herausfordernde Frage, weil ich, also sagen wir so, ich habe früher ja immer, stand bei mir auf der Visitenkarte sozusagen immer auch das Thema Zukunft von Arbeit, und ich merke so mit diesem ganzen Thema KI, was wird sich entwickeln, dass ich das gar nicht mehr einschätzen kann. So, ich kann nicht denken, wie Arbeit in 20 Jahren aussieht. Also das konnte ich vor 20 Jahren noch, das fällt mir sehr schwer, weil ich glaube, dass das so extrem sein wird, dass wir uns das alle irgendwie nicht wirklich vorstellen können, so wie sich das verändert. Von daher, so kann ich mir nur wünschen für die Arbeit, dass die Menschen sie in die Hand nehmen und dass die Menschen sie gestalten und dass sie danach gucken, wie sie gut ist. Also im Sinne auch wieder von Friedrich Bergmann, um da wieder drauf zurückzugehen und auf dieses New Work-Thema, dass sich die Menschen Gedanken drüber machen, wie wollen sie ihre Zeit verbringen und was ist der Stellenwert von Arbeit, und dass die Menschen das selbst gestalten. Also dass sie in ihre Selbstwirksamkeit gehen, dass sie sich damit beschäftigen, wie sie ihre Zeit verbringen wollen, dass Unternehmen darüber nachdenken, wie wichtig das ist, was sie herstellen. Also diese verantwortliche Organisation auch in den Vordergrund rücken. Das wäre mein Wunsch.
Ja, ich glaube, wir sind da, also ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, dass man die Zukunft überhaupt nicht mehr voraussehen kann. Ich erzähle gerne die Anekdote für das Buch, was Führung heute wirklich braucht, wo vor 2 Jahren rauskommen ist, habe ich mal so einen malenden Roboter gemalt, der eine Mona Lisa malt, und das war damals quasi noch eine Utopie, und ein Jahr später kamen die ersten Midjourney raus, das heißt die ersten künstlerischen KIs, und das ist Wahrheit geworden. Gestern Abend habe ich einen Bericht gesehen über die CES, über das internationale Elektronikmesse, wo man quasi jetzt schon Roboter sieht, die mit KI ausgestattet sind. Das heißt, wie man es damals mit Will Smith bei iRobot gesehen hat. Das heißt, diese riesengroßen Fabrikhallen der Industrie, wo nur noch Roboter sind. Und das ist jetzt 2025 schon Gegenwart. Und wenn mit der Rasanz, mit der das vorgeht, ist es tatsächlich spannend, was da passiert und wie Arbeit sich gestalten wird.
Naja, das ist ja nur das, was wir uns irgendwie so praktisch mit unserem kleinen Hirn auch alles vorstellen können. Das ist immer so die nächste Stufe, ne, so. Aber was das letztendlich wirklich für Implikationen hat, also so wie man sagt, als es damals plötzlich Elektrizität gab, was das letztendlich über die Jahre komplett für wie das komplett unser Leben verändert hat. So, ich habe nachts Licht, ich kann, ne, so, wir haben ganz andere Tag-Nacht-Rhythmen, also Einfluss auf die Natur, also es sind ja alles so Dinge, es ist ja nicht nur, ich kann jetzt einen Lichtschalter an- und ausmachen, so, und ich glaube, dass das einfach schwer vorstellbar ist, weil wir uns auch, glaube ich, nicht vorstellen können, was für technologische Entwicklungen es geben wird. So, und das können wir, glaube ich, nicht, also ich kann es nicht denken und ich würde mal sagen, die meisten können es nicht denken. Mhm.
Wir haben jetzt so ein bisschen so einen wilden Ritt dank meiner Fragenführung gemacht, quer durchs Buch, quer durch Theorie, durch Praxis, alles mal querbeet durchgeritten. Gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt hast du jetzt hier so querbeet mal reingefragt, aber so ein Punkt, der ist mir total wichtig, den würde ich gerne nochmal beleuchten.
Oh, warte, ich muss nachdenken.
Wenn nicht, ja, kommt auch meine Abschlussarbeit, meine Abschlussfrage quasi.
Warte, ich habe noch einen. Also was ich noch wichtig finde, ist dieses Thema Lernen der Organisation. Also weil du jetzt gesagt hast, so, du coachst seit 3 Jahren jemand oder ich würde an der Seite sein von so einer jungen Personalfrau oder Mann. Ich finde dieses Thema Lernen der Organisation noch wichtig. Also, dass wir als Berater und Beraterinnen, Coaches ganz viel ein Bypass sind, weil wir versuchen, Dinge zu lösen, die eigentlich in der Organisation gelöst werden müssen. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Teil, dass sich Unternehmen auf den Weg machen und dieses Thema Zusammenarbeit, Führung, dass die das lernen und dass dieses dass es ein interner Schatz ist an Know-how und Kompetenzen, der dort stattfindet. Und dass es eigentlich die Berater und Beraterinnen, okay, dass man die braucht nochmal, also um ein gewisses Know-how reinzubringen, das stimmt schon, und auch immer mal wieder so in eine Supervision zu gehen, aber dass eigentlich die Entwicklung in den Organisationen stattfindet. Also ich habe so ein paar Projekte gemacht, wo ich interne so Facilitator, Begleiterinnen und gar nicht richtig Organisationsentwicklerin, sondern einfach nur, ich sage halt mal, normale Mitarbeitende, die in der Lage sind, in Situationen irgendwie zu moderieren, zu unterstützen und so. Also dass solche Dinge stattfinden und dass dieses Know-how immer mehr in die Organisation wandert. Und das ist ein total tolles Asset, finde ich. Also weil da dann eine ganz andere Bewegung in der Organisation stattfindet. Also weil alle gemeinschaftlich miteinander lernen und nicht nur einzelne Menschen zu bestimmten Themen. Das fände ich nochmal ein wichtiges Thema.
Ja, also kann ich voll unterstützen. Nochmal, um das praktisch nochmal an die Führungskraft, die von der ich gerade gesprochen habe, die hat mich zum Beispiel mit einem Geschäftspartner engagiert dafür, interne Moderatoren und Facilitatoren auszubilden.
Ja, genau.
Das heißt, total, die haben wirklich gut. Die Moderatorenausbildung gemacht mit denen 1 Jahr lang und beigebracht, wie macht ihr das eigentlich, was wir gerade machen? Und dann genau. So Circle of Interests, Communities, das Ganze zu moderieren und zu begleiten und quasi diese lernende Organisation zu ermächtigen, zu empowern. Und das war genau das. Also das war damals auch mein Beitrag in dem Buch, was Führung heute wirklich braucht. Was muss eine Führungskraft können? Es moderieren, meiner Meinung nach. Weil ich habe das gelernt als Führungskraft. Mhm. Ich habe nie alles besser gewusst. Also ganz selten. Ich hatte einen besseren Überblick, weil ich die Bereiche gesehen habe. Aber Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, da waren die Experten. Aber das Connecting the Dots, also wirklich diese Einzelelemente verbinden und das zu moderieren, ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die man haben darf und die muss in der Organisation, in der lernenden Organisation vorhanden sein als Kompetenz und Fähigkeit.
Absolut, ja, auf jeden Fall. Nee, das finde ich auch, ja.
Jetzt haben wir die, jetzt habe ich doch, habe ich die Abschlussfrage und zwar ist das ja unser Folgentitel. Okay. Wie stifte ich erfolgreich zur Selbstwirksamkeit in Unternehmen an?
Das ist die Frage.
Ja, das ist die Frage.
Und fragst du mich jetzt persönlich oder alle Menschen da draußen?
Ich frage jetzt dich, wie, dein Titel heißt ja eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit. Ja, wie stiften wir die Leute zur Selbstwirksamkeit an?
Naja, also das ist dieser Wirkkreis. Also das heißt, im Prinzip kann ich ja immer nur in meinen Wirkkreis anstiften. Also erstmal muss ich mich selbst anstiften und sagen, okay, ich will. Ich habe Lust zu verändern, ich habe Lust, was beizutragen, ich habe Lust, was anders zu machen. Und da geht es nicht um 180-Grad-Wende und komplett anders, sondern wirklich mich auf den Weg zu machen und zu gucken, was kann ich für einen anderen Beitrag leisten, wie kann ich gut für mich sorgen, das hat es auch das Thema Resilienz, wie kann ich für mich wieder selbstwirksam sein, also das ist, glaube ich, wirklich so bei sich selbst erstmal anzufangen und zu gucken, was brauche ich jetzt, was wäre ein guter nächster Schritt und dann zu gucken, und wen kann ich dann, also wie so konzentrische Kreise, und wen kann ich dann irgendwie also ne, immer wieder zu gucken, was ist das nächste Gute, und sich zu überlegen, was ist mein Thema, wozu will ich einen Beitrag leisten. Und es ist, ich finde, dieses ganze Thema Veränderung ist einfach eine Entscheidung. So, ich entscheide mich bewusst, dass ich was anders machen will, dass ich mich um mich kümmern will. Und zwar nicht in diesem rein egoistischen Sinne, sondern wenn ich mich um mich gut kümmere, kann ich mich auch um andere wieder gut kümmern, dass ich einen Beitrag leisten will in der Gesellschaft, in meiner Firma, in der Politik, was auch immer. So, also es ist immer wieder jeder Einzelne für sich selbst. Und das wäre mein Aufruf zu sagen, Leute, es geht, und Leute, es ist gut. Ja, es macht einfach auch Sinn und es macht Freude.
Super, vielen Dank auch nochmal an diesen Appell. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Eine Entscheidung, ein Bewusstsein, was diese Rolle bedeutet, welche Verantwortung das ist, und also für die Menschen, die diesen Job machen, sich bewusst dafür zu entscheiden und zu lernen, also Führung zu lernen. Ich habe gerade so ein sehr schön, lustig, gestern Nacht auf Instagram so ein Video gesehen, wo sie eine Frau an so ein Orchesterpult stellen und die versucht, so ein großes Orchester zu dirigieren und hat einfach keine Ahnung, also die kennt wohl das Stück oder so. Es war so lustig, weil sich alle so totgelacht haben. Die stand da vorne und hat halt versucht, es irgendwie zu machen, und es war ein totales Chaos. Und man weiß so, ja, sie hat es einfach nicht gelernt, ja. Und das finde ich für Führung ja auch so. Also lernt Führung, finde ich einen ganz wichtigen Teil.
Super. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Oh, ich bin so stolz, dass ich das Buch irgendwie fertig gekriegt habe. Das ist dann doch ein Projekt, wo ich, hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, ich schreibe das nur in 3 Monaten runter. Es waren dann irgendwie insgesamt so 2,5 Jahre, und das neben Arbeiten her. Also darauf bin ich schon, also dass es jetzt auch so geworden ist, wie es geworden ist, so, darauf bin ich schon stolz. Und dann finde ich, ich glaube, ich bin stolz, dass ich irgendwann angefangen habe, an meine Wahrnehmung und das, was ich glaube, was gut oder richtiger ist, daran zu glauben und das auch auszudrücken und meine Meinungen zu äußern, so dass ich mich das getraut habe und irgendwann diesen Schritt gegangen bin, zu sagen, so Leute, irgendwie stimmt doch hier was nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein, ja, darauf bin ich auch stolz.
Wer die Hintergrundgeschichte ein bisschen tiefer haben will, kann ich auch gerne Juli Jankowski Podcast mit Marion King empfehlen. Da wird er dann noch ein bisschen drauf eingegangen.
Genau, da habe ich das erklärt. Mit den Enfants Terribles, genau. Ja, das hat genau. Genau, die hat mich schon nachgefragt. Das stimmt.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also ich finde wirklich so, ich glaube, ich habe über die Jahre wirklich ganz schön was angesammelt, wie so ein Eichhörnchen. also ein Punkt so stolz irgendwie so, das finde ich irgendwie gut. Ich glaube so dieses, doch ein bisschen mehr auf mich selbst Acht geben, gucken, wann komme ich an meine Grenzen. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Teil. Ich bin da manchmal so euphorisch und dann mache ich dann und so und vergesse mich dabei. Und das ist, glaube ich, so ein Teil. So Achtsamkeit ist manchmal, wäre doch noch ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr wäre schon gut.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Also es gibt ein Buch, das schleppe ich seit Jahren. Das hat mir mal ein Ex-Chef gegeben, Wu Wei von Theo Fischer. Da geht es genau um dieses Gelassenheitsthema. Das ist ein tolles Buch. Das schleppe ich schon seit Jahren mit mir rum. Ich finde Lalu immer noch gut. Also ich meine, der hat sich auch so ein bisschen überholt mittlerweile, aber letztendlich hat er so viel angestoßen und so viel gute Praxissachen zusammengetragen. Ich mag alles von Virginia Satir aus dem Systemischen. Das finde ich total, das Satir-Modell. Das war so ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, auch zum Thema Haltung. Kann ich noch ein 4?
Ja.
Es gibt von Rilke, da lesen wir immer ein Gedicht über die Geduld draus vor bei unseren Events, und es gibt ein Buch von ihm, Briefe an einen jungen Dichter, und das finde ich auch sehr schön. Da schreibt ihm so ein junger Dichter, der irgendwie nicht weiß, wie er seinen Weg gehen soll, und er antwortet ihm dann immer und ist so zugewandt und so freundlich und so wertschätzend mit ihm, und also sehr schönes Buch. Also dann wären es 4.
Sehr schön. Es ist ein Bücherpodcast, von daher ist das absolut legitim.
Gut.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Oh, das wird jetzt aber echt hier. Also ich glaube, der größte Glaubenssatz, der mich ist, glaube ich, dieses Ich kann und ich muss alleine irgendwie in dieser Welt. So, also das ist natürlich irgendwie so eine Kindheitsgeschichte, aber dieses zu denken, ich muss alles alleine hinkriegen, ich glaube, das ist das, was mir manchmal echt schwer, ich weiß nicht, habe ich das bei Julia auch gesagt? Nee, ich glaube nicht, aber dass ich auch notfalls alleine zu IKEA fahre und einen 3-Meter-Packs-Schrank abhole und den zu Hause alleine aufbaue, anstatt darüber nachzudenken, dass man sich das auch liefern lassen könnte und also es durchaus Menschen gibt, die einem auch helfen würden. So. Aber ich komme gar nicht auf die Idee.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Naja, dass ich glaube, so dieses, also meine Grundüberzeugung, dass Menschen gut sind und dass Menschen wollen und dass Menschen Interesse haben, und das gilt ja auch für mich. Genau.
Die Fragen werden noch schwerer. Was waren die Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ach du Schande. Das ist ja, oh Gott, warte. Das, die drei. Also ich würde es nicht Erkenntnisse, sondern Ereignisse. Ich glaube, ein wichtiges Ereignis war, ich habe während des Studiums, also meine Diplomarbeit in dieser Halbleiterindustrie geschrieben und habe so eine... Da gab's so das Thema, da war gerade das Thema Corporate Identity so in, und ich habe, also es ist ganz interessant, dass mich das eigentlich auch schon so lange begleitet, so das Thema Corporate Identity nach innen wollte ich untersuchen, habe so eine Befragung gemacht bei den Mitarbeitenden und die ist so beschissen schlecht ausgefallen. Und damit bin ich zu unserem CEO und Personalchef und habe gesagt, hier ganz schrecklich. Und dann haben die gesagt, Mensch, Frau King, das hätten wir Ihnen auch sagen können. Und was, ja, und so nach dem Motto. Und das war, glaube ich, so einer meiner ersten niederschmetterndsten Momente, wo ich gedacht habe, so, das glaube ich jetzt im Ernst nicht, ja. So, dass die da nicht sagen, was? Oh Gott, wir müssen das tun. Ich glaube, das war so eine, das war so ein wichtiges Ereignis in meinem Arbeitsleben. Und dann aber auch zu merken, also dass es gut ist, aus so einem System dann rauszugehen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Also ich muss da nicht bleiben. Ich bin dann rausgegangen und gedacht so, oh Leute, das ich werde sowieso nicht verändern können. Und ich bleibe da auch nicht. Also wirklich sein Leben in die Hand zu nehmen und sich gute Orte zu sorgen und dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Und dann hatte ich einfach 2-3 richtig gute Chefs, die mir geholfen haben, mich zu entwickeln und zu sagen, was ich wirklich gut kann. Und ich glaube, dieses sich darauf einzulassen, dann auf so eine Entwicklung und da mitzugehen und auch zu hören, was die sagen, wo sie sagen, das könntest du noch anders machen. Ich glaube, das war auch so ein wichtiger Punkt.
Ja, also einfach nochmal das Credo für die Zuhörenden, also dieser Punkt, love it, leave it or change it. Ne? Also
ja, man hat so die Option, auf jeden Fall.
Und wenn das System dich krank macht und du kannst es nicht lieben und du kannst es nicht verändern, dann darfst du es auch gerne verlassen.
Ja, und gleichzeitig gibt es einfach auch Momente im Leben, wo man sagt, so, ich brauche jetzt aber diesen Job oder ich kann jetzt auch nicht anders. Und das ist dann aber dieses, dann ist nicht love it, aber dann das auch zu akzeptieren und sagen, gut, dann ist es jetzt auch einfach so vielleicht für den Moment. So, also manchmal gibt es einfach Situationen, wo man eben nicht, oder genau, Kontexte, wo man nicht frei entscheiden kann. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Auch fand ich auch in dem Buch, so manchmal gibt es einfach Momente und Situationen, wo sich nicht einfach alles so locker entscheiden lässt. Und dann ist es aber wichtig, dann in diesem Moment sehr gut für sich zu sorgen, so trotzdem.
Welche Menschen inspirieren dich?
Oh yes, es viele, alle. Alle, die tolle Sachen machen, die sich was trauen. Kann ich gar nicht aufzählen. Wir haben ja eine Community bei Les Enfants Terribles mit um die 250 Leute, die alle zum Beispiel, weil das alles Leute sind, die sich trauen, Dinge zu machen oder die sich mit Themen beschäftigen oder die ihr Leben in die Hand genommen haben.
Danke. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Kann ich gar nicht, weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, dann lieber eine Party geben für alle tollen Menschen so und mit denen allen irgendwie mich austauschen. Ich habe jetzt nicht so eine, also ich hätte gerne, doch Virginia Satir hätte ich auf jeden Fall gerne getroffen. Herrn Rilke hätte ich auch gern getroffen. So Menschen.
Na, der Tisch füllt sich doch.
Ja, ich sage ja, eher eine Party.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
vertrau dir. Das ist schon alles gut, was du so dir so denkst und so.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Das hört sich auch so nach höher, schneller, weiter an. Ich glaube, ich will einfach einschlafen und denken so, ja, war doch gut. Fertig.
War doch gut. Mhm. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Da hast du es geschafft. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ein Lebensmotto. Naja, ich habe dieses, andere zu ermutigen und zu sagen, es geht und du kannst es machen. Das ist so was, was mich begleitet und was so mein, also das Why sozusagen von Les Enfants Terribles ist, encourage to engage, also Leute zu ermutigen. Und das ist wirklich so dieses, so ich bin mit so vielen Dingen gesegnet und habe so viele Möglichkeiten, das weiterzugeben und andere zu ermutigen und zu sagen, macht, es ist gut, es wird schon. Das ist, glaube ich, so mein Credo sozusagen.
Macht, es wird schon. Ist doch ein super, super Abschluss.
Super Ende, meinst du?
Ja, liebe Marion, vielen, vielen lieben Dank, dass wir über gute Arbeit gesprochen haben, über dein Buch Eine Anstiftung zur Selbstwirksamkeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog-Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog-Braune.